Deutschlandfunk. Der Tag.
Auch das war eine Antwort auf Russlands Überfall auf die gesamte Ukraine vor inzwischen gut 2 Jahren. Sage und schreibe 200 Milliarden Euro an staatlichen russischen Vermögenswerten hat die Europäische Union damals eingefroren. Seitdem wird diskutiert, ob und wie diese Summe genutzt werden könnte, um der Ukraine in ihrem Kampf gegen Russlands Angriffskrieg zu helfen.
There could be no stronger symbol.
Es könnte kein stärkeres Zeichen geben und keine bessere Verwendung für dieses russische Geld, als es für die Sicherheit der Ukraine und für die Sicherheit von Europa einzusetzen.
Das fand Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon im Februar in einer Rede vor dem Europäischen Parlament. Jetzt macht ihre Behörde den Vorschlag, zumindest die Zinserträge könnten und sollten genutzt werden, um den Kauf von Waffen zu finanzieren und um die Rüstungsindustrie in der Ukraine zu stärken. Das schauen wir uns gleich genauer an. Und dann erfahren wir, warum es für Litauen von so großer Bedeutung ist, dass Deutschland dort in den nächsten Jahren eine ganze Kampfbrigade mit Panzern und bis zu 5000 Soldatinnen und Soldaten stationieren will, und zwar auf Dauer. Das ist der Tag für diesen 20. März 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Was tun mit den 200.000 Millionen Euro an Vermögenswerten, die Europa dem Kreml entzogen hat? Vorschläge gab es seit Beginn des Angriffskrieges reichlich, Einwände allerdings auch. Politisch viel zu heikel, rechtlich erst recht und alles viel zu kompliziert. Jetzt aber will die Europäische Kommission eine Lösung gefunden haben. Das Vermögen bleibt vorerst weiter unangetastet, aber die Zinserträge sollen genutzt werden, um Waffen für die Ukraine zu finanzieren. Klaus Remme, unser Brüssel-Korrespondent, hat mir erklärt, um welche Summen es geht und was damit geschehen soll.
Das ist natürlich sehr verlockend. Einerseits fehlt es an Geld an jeder Ecke und Kante, wenn es um die Ukraine geht, nicht nur bei den Europäern, natürlich auch bei den Amerikanern. Und andererseits liegen da 260 Milliarden Euro, so viel Geld ist das, das die russische Zentralbank angelegt hat, im Westen, sage ich jetzt mal etwas größer. Es geht da nicht nur um die EU, 260 Milliarden, das ist der Kreis der G7-Länder, Australien, Europa. Darüber kann die EU natürlich nicht alleine entscheiden. Bei ihr geht es um 210 Milliarden Euro. Ein Großteil davon liegt in Belgien bei einem Zentralverwalter namens Euroclear. Und die Diskussion drehte sich ja um die Frage, nutzen wir das gesamte Vermögen, um der Ukraine zu helfen, bei was auch immer? Oder nutzen wir möglicherweise nur die Erträge? Und die Kommission hat sich auf letzteren Aspekt konzentriert in einem Vorschlag, der morgen die Staats- und Regierungschefs beschäftigen wird. Wie schöpft man diese Erträge ab? Es geht zwar im Vergleich zur Gesamtsumme um relativ kleines Geld, aber dann doch um Beträge. Es geht um 2,5 bis 3 Milliarden Euro jährlich. Die Kommission, Jasper, ist da einen ersten Schritt gegangen bereits am 15. Februar. Da hat man entschieden, die Erträge werden auf ein Sperrkonto gelegt, denn da gewann diese Diskussion an Fahrt. Und insofern ist das Datum wichtig, denn wenn wir über Erträge reden, die jetzt genutzt werden sollen, dann ist das das Stichdatum, ab dem gezählt wird.
Also wir reden über 2,5 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr erwartete Erträge aus diesem angelegten Geld in der Verwaltung dieses belgischen Zentralverwaltungsunternehmens, sage ich jetzt mal. Wenn es nur um Zinserträge geht, was soll mit diesem Geld denn dann gemacht werden?
Man wird einen Großteil abschöpfen. Wie macht man das? Ich glaube, dass es im Moment so ist, wir werden das in den Einzelheiten dann auch noch morgen weitersehen, dass man diese Erträge mit einer sehr, sehr extrem hohen Abgabe belegt. Das kann der belgische Fiskus tun. Das können fast bis 100% sein. Ich rechne auch damit. Und sagt, okay, diese Gewinne, die sind kein russisches Vermögen. Diese Gewinne sind entstanden und ausschließlich deshalb entstanden, weil das Geld in Belgien lag, dort beschlagnahmt wurde und in dieser Zeit der, wie nenne ich das mal, der Immobilisierung dieser Summe sind Erträge entstanden. Und das hat eine andere rechtliche Qualität. So behaupten jetzt die Fürsprecher, auch die Kommission, auch nach Einsicht in Verträge zwischen Euroclear und den Russen. Und deshalb kann man mit diesen Erträgen arbeiten. Was macht man damit? Ich rechne damit, dass ein kleiner Prozentsatz zurückbehalten wird für Euroclear selbst, um eine Ermutigung für die Anlage zu bieten, dass es dann vielleicht noch einen Abschlag gibt, um rechtliche Risiken zu finanzieren und dass dann der Großteil aufgewendet wird für den Kauf oder für die Finanzierung von Waffen und Munition, die Ukraine so dringend braucht.
Wenn du jetzt schon mehrfach gesagt hast, also man hat in die Verträge reingeschaut, jetzt ist man sich einigermaßen einig, dass das rechtlich in trockenen Tüchern ist. Heißt das, dass es vorher alles andere als klar war, mit welchem Anteil oder ob mit dem Gesamtvermögen man irgendwie arbeiten kann? Oder wie heikel ist das nach wie vor?
Ja, das war rechtlich umstritten und es gibt da auch keine klare Meinung, die sich durchgesetzt hat. Nehmen wir zum Beispiel die Amerikaner, die treten in der Hinsicht sehr viel radikaler auf. In den USA sind viele der Ansicht, wir können an das ganze Vermögen ran. Und das kriegen wir auch rechtlich durch. Da gibt es so eine Generalthese, der zufolge einen Angriffskrieg gegen Maßnahmen ermöglicht, auch nach internationalem Recht. Und eine dieser Gegenmaßnahmen könnte die Beschlagnahmung und Verwendung der Gesamtmasse sein. Das sehen viele europäische Staaten, darunter Deutschland, immer noch anders. Deutschland war reichlich vorsichtig in der Hinsicht. Warum? Weil man nicht nur rechtliche Risiken befürchtet, sondern natürlich fragt man sich jetzt auch, wie wird Russland reagieren und wie werden andere Länder, Drittländer, die nicht zu G7 oder zur EU gehören, reagieren. Russland hatte bereits angedroht, im Falle von konkreten Maßnahmen symmetrisch zu reagieren. Es gibt ja auch westliche Vermögenswerte in Russland. Das wird man abwarten müssen. Man hat sich offenbar entschieden, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Und die andere Frage war, wie reagieren andere Teile der Welt, die ihr Geld in Euro in Europa angelegt haben und jetzt sehen, dass es Situationen geben kann, in die diese Vermögenswerte umstritten sind. Auch da ist man offenbar zu dem Ergebnis gekommen, naja, was haben wir gesehen nach der Beschlagnahmung Ende Februar 22? Auch da hat es keine Flucht gegeben. Und man muss sich ja auch fragen, erstmal Flucht wohin? Man kann nicht aus dem Euro flüchten in den Dollar hinein, wenn die Amerikaner sogar diese Thematik noch aggressiver sehen. Insofern wurde das Risiko vermutlich kleingeschrieben. Mhm. Gibt es einen Konsens morgen? Ja. Das ist die große Frage, denn er ist vonnöten. Wir sind hier in einem Bereich der Sanktionspolitik, die Einstimmigkeit erfordert. Und da gibt es unterschiedliche Beweggründe von Staaten, die hier Einspruch erheben könnten. Ich nenne mal Ungarn vorneweg, das wird niemanden überraschen, die immer dabei sind, wenn es darum geht, eine harte Linie gegen Russland etwas weicher zu machen. Aber es gibt auch andere Staaten, bündnisfreie Staaten wie Irland und Malta, die Argumente vorbringen könnten, denen zufolge diese Verwendung nach wie vor umstritten ist und die sich möglicherweise einem Konsens widersetzen. Das werden wir morgen sehen. Wobei ganz klar gesagt, wenn die Kommission heute erst Vorschläge vorgelegt hat, dann ist das in der Regel nichts, wo der Rat, also die Staats- und Regierungschefs, einen Tag später sagen, jawohl, das endossieren wir, da haben wir lange drauf gewartet, alles ist abgeklopft, wir brauchen auch keine weiteren Erklärungen mehr, da stehen wir voll und ganz dahinter. So wird das nicht sein. Ich vermute, die Kommission ist zufrieden, wenn es hier in Einstimmigkeit eine unterstützende Bemerkung in der Abschlusserklärung gibt.
Das wäre ja schon mal ein Schritt voran, weil man fragt sich ja auch ein bisschen, also Anfang 22 wurde dieses Geld eingefroren, diese Vermögenswerte. Wir haben lange diskutiert. Ich erinnere mich auch noch, dass es zum Teil ja auch darum ging, soll man die Gelder reservieren und dann für einen Wiederaufbau der Ukraine einsetzen. Jetzt geht es um Waffen. Warum aber erst jetzt? Oder warum gerade jetzt, kann man vielleicht ja auch fragen.
Ich glaube, warum gerade jetzt ist die leichter zu beantwortende Frage. Das war lange Zeit im Rahmen des Souveränitätsrechts von Staaten gelten auch staatliche Vermögenswerte eigentlich als sakrosankt, als nicht antastbar. Das hat sich im Laufe dieses Krieges mit all dem, was wir über die russische Aggression wissen, auch mit der Situation, wie sie sich für die Ukraine darstellt, nämlich im Laufe des letzten Kriegsjahres immer schlechter, verbunden mit einer immer umstritteneren Unterstützung des Westens, sage ich mal. Wir kennen die Diskussion in Washington und in den einzelnen EU-Staaten ein bisschen bewegt. Und die Tatsache, dass man von dem früheren Gedanken, du hast völlig recht, den man hatte, nämlich diese Gelder für den Wiederaufbau zu verwenden. Und jetzt daran geht, sie für Waffen und Munition auszugeben, zeigt einerseits, wie begrenzt die Möglichkeiten des Westens sind und andererseits, wie dringlich schnell Abhilfe geschaffen werden muss, damit diese Front, die ins Wanken geraten ist, stabilisiert werden kann.
Und wenn das so ist, wenn die Not gerade jetzt so groß ist, in ganz verschiedenen Hinsichten, und man sich verständigt hat, dass es doch rechtliche Möglichkeiten gibt, die man politisch auch rechtfertigen kann und dann möglicherweise auf dem Gipfel jetzt, auf dem EU-Gipfel schon ein entsprechendes Signal geben, bleibt es dann trotzdem so, diese 210 Milliarden Euro, also 210.000 mal eine Million, die bleiben auf absehbare Zeit unantastbar, weil da kann niemand mit Sicherheit sagen, das können wir machen, sondern da sind die Risiken einfach zu groß.
Also ich sehe das, was da jetzt in Bewegung gekommen ist und wohinter sich ein Großteil der europäischen Staaten vielleicht alle versammeln können, als eine Art Kompromisslinie, die eine Momentaufnahme darstellt. Ich habe die amerikanische Position geschildert. Niemand weiß, wie die Situation in der Ukraine am Ende des Jahres aussieht. Es gab auch längst Stimmen, die sagen, sollen wir nicht warten mit der Beschlagnahmung und Verwendung des Gesamtvermögens, bis dieses Thema in Friedensgesprächen als Reparationszahlung auftaucht. Denn wir setzen uns mit dieser Problematik solch enorm rechtlichen Risiken aus, dass diese Gelder auf Jahre hinaus Gerichte beschäftigen könnten. Auch das würde eine Verwendung verzögern. Wäre es nicht besser, hier von vornherein zu sagen, das klammern wir für den Moment aus. So würde ich es auch im Moment sehen, dass die Zinsen genommen wurden, um ein Thema zu bearbeiten, bei dem es Konsens gab. Und es muss auch nicht heißen, dass nur weil jetzt die Staats- und Regierungschefs morgen sagen, wir sind grundsätzlich dafür, wollen aber noch die eine oder andere Frage geklärt haben, dass das nun ewig dauern muss. Die Kommission rechnet damit, dass, wenn alles glatt geht, erste Zahlungen an die Ukraine möglicherweise noch in der ersten Jahreshälfte, also möglicherweise im Juli schon geleistet werden können. Das werden dann natürlich keine 3 Milliarden sein, aber ein Teil davon sicherlich.
Ende Januar bin ich eingeflogen und ich bleibe auch noch eine Weile.
Das ist Teschida, 22 Jahre alt, Oberstabsgefreite der Bundeswehr, zurzeit stationiert in Litauen.
Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Also wir haben genug Sachen zu tun, wir sind genug Personal, wir haben die nötige Ausstattung, die wir brauchen. Also es gibt genug Möglichkeiten, um Sport zu machen. Man kann hier Tischtennis spielen, Billard. Es wird eine Menge Dart gespielt. Es gibt verschiedene Angebote von Filmeabenden bis Spieleabenden, ein Gottesdienst. Man kann sich echt nicht beschweren.
Eine offenbar also sehr zufriedene Soldatin der Bundeswehr. Getroffen hat sie mein Kollege Gerwald Herter, der gerade zurück ist von einer Recherchereise in Litauen und gleich in unser Podcaststudio gekommen ist. Vielen Dank dafür. Grüß dich, Gerwald.
Hallo, Jasper.
Teschida gehört in Litauen im Moment zu den etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die jetzt schon in dem Land stationiert sind. Denn seit 2017 hat Deutschland in Litauen das Kommando für einen Gefechtsverband der NATO. Erzähl uns von deiner Reise. Wo zum Beispiel hast du Teschida getroffen?
In Rukla, das liegt so ziemlich genau in der Mitte von Litauen, ist ein alter sowjetischer Truppenübungsplatz. Und da sieht man auch noch die üblichen Kasernenbauten. Alles ist ein bisschen modernisiert. Und das ist eine Garnisonsstadt, also hat 2000 Einwohner. Ja, ist nicht so gut ausgeschildert. Vielleicht hängt das dann auch noch mit den alten Zeiten zusammen. Und da bin ich sehr freundlich empfangen worden von dem Oberst dort und seinen Soldatinnen und Soldaten. Da sind die neuesten und modernsten deutschen Kampfpanzer stationiert, Leopard 2A7V, also wirklich das Beste, was die Bundeswehr hat. Und da gibt es begleitende Einheiten von Norwegern, die sind auch mit Panzern da, aber die sind ein bisschen älter, Leopard 2, Niederländern, Kroaten, Luxemburgern. Also dieser NATO-Verband, den gibt es schon seit 2017. Also man hat damit reagiert auf die Besetzung der Krim durch Russland und gemerkt, aha, Russland dehnt sich aus, hat aggressive Expansionsgelüste und ist dann damals nach Litauen. Andere NATO-Länder, Kanada, Großbritannien, haben in Estland und Lettland solche Verbände, die sie anführen. Und ja, den deutschen Soldatinnen und Soldaten geht es da gut, das sagen die. Da wird natürlich eine Menge geübt, aber heutzutage übt man sowas Panzerangriffe, Verteidigungsoperationen nicht nur im Schlamm, sondern auch in irgendwelchen Containern vor Bildschirmen.
Und Rukla, das ist der Standort im Zentrum des Landes. Es gibt noch einen zweiten für die Bundeswehr. Wo ist das?
Paprade. Das liegt nah an der belarussischen Grenze. Also Belarus ist ja stark verbündet mit Russland. Ungefähr 15 Kilometer entfernt. Auch das ein riesiges Gelände, wo mittlere Kräfte der Bundeswehr, das ist was Neues für die Bundeswehr, angekommen waren. Sie hatten sich von Deutschland aufgemacht, sind ausgestattet mit modernen Radpanzern. Die Panzerung ist also nicht ganz so dick, aber diese Radpanzer, die muss man nicht auf die Eisenbahn verladen oder auf Schiffe oder auf schwere Lkw. Und die Bundeswehr baut diese mittleren Kräfte auf, um schneller die verlegen zu können. Falls sich also eine krisenhafte Situation abzeichnet, von der auch Litauen betroffen ist, kann man in Zukunft sehr schnell Verbände dahin verlegen. Das waren etwa 200 Fahrzeuge mit 700 Soldatinnen und Soldaten. Wie gesagt, ganz nah an der Grenze, weniger als 15 Kilometer entfernt.
Das ist also der Ist-Stand, wenn man so will. Das ist das, was die Bundeswehr dort im Moment stationiert hat und betreibt im Rahmen dieses NATO-Gefechtsverbandes. Jetzt gibt es eben den Plan, noch sehr viel mehr Bundeswehrangehörige, noch sehr viel mehr Soldatinnen und Soldaten in den nächsten Jahren nach Litauen zu schicken. Der Plan, in 3 Jahren soll dann eine ganze gefechtsbereite Brigade dort stationiert sein mit bis zu 5000 Soldatinnen und Soldaten. Ist das etwas ganz anderes, sagen wir mal, vom Umfang, von der Schlagkraft als der bisherige Gefechtsverband der NATO?
Also der bisherige Gefechtsverband hat rotiert. Das heißt, die Truppen dort sind immer wieder ausgetauscht worden. Die Offiziere und Soldaten mussten sich immer wieder neu einarbeiten und wieder neu zueinander finden, weil es sind ja da doch viele Nationen beteiligt. Und dann muss man auch schauen, wo kriegt man denn die Aufklärung her zum Beispiel? Oder wer kümmert sich um die Wache? Und wer übernimmt da Spezialaufgaben, die Versorgung, wer schafft das Essen ran und so weiter? Das ist natürlich viel eingespielter, wenn man einen dort feststehenden Verband hat, wo Soldatinnen und Soldaten über Jahre bleiben, entstehen sozusagen weniger Reibungsverluste. Ich glaube, deswegen wollte Litauen unbedingt, die Regierung hat sehr darauf gedrungen, dass dieser Verband dort steht. Und es hebt sich damit eben auch ab von anderen baltischen Staaten. Man fühlt sich besonders gefährdet. Das kommt durch die Nähe zu Belarus, aber auch durch die Grenze zu Kaliningrad, der russischen Enklave. Man hat in der Geschichte schlechte Erfahrungen gemacht mit sowjetischer Herrschaft oder Zugehörigkeit zur UdSSR. Und das ist alles dort noch sehr lebhaft. Deswegen will man diesen Verband. Und man muss auch sagen, dass Litauen selbst militärisch nicht so gut aufgestellt ist, wie man sich das vorstellen könnte. Das heißt, es gibt 25.000 Soldaten derzeit, litauische. Es gibt eine Marine, die aus wenigen Schiffen besteht, also kaum existiert. Es gibt eine Luftwaffe, wo keine modernen Kampfflugzeuge zur Verfügung stehen. Deswegen übernimmt die NATO dort auch die Luftraumüberwachung. Und das wächst jetzt auf, so ähnlich wie in Deutschland. Also das heißt, man hat bisher so eine Art Wehrpflicht-Light. Da werden Leute ausgelost, die dann Wehrdienst machen müssen. Das soll ausgedehnt werden. Und Litauen will auch zum Beispiel Panzer anschaffen. Hauptkampfpanzer haben die bisher noch nicht, ja. Und es ist ein Gespräch, eben das deutsche Modell Leopard 2 anzuschaffen. Das sei nicht direkt verbunden mit der deutschen Entscheidung, hat man mir im Verteidigungsministerium gesagt, im litauischen. Aber indirekt gäbe es natürlich Vorteile, weil man dann diese Panzer gleich an einer Stelle warten könne, mit der Technik vertraut ist und so weiter.
Wenn Schelm, wer da an Zufall denkt, dass es dann die deutschen Leopard 2 Panzer sein wollen. Erklär uns das noch ein bisschen. Du hast Gespräche geführt in Litauen. Reden wir darüber, was dort die Erwartungen sind und wie groß dort das Gefühl ist einer direkten Bedrohung durch Russland. Ich glaube, hier bei uns hat man immer noch nicht oder haben viele immer noch nicht so ganz begriffen, wie unmittelbar die Menschen das dort so empfinden. Wie hast du das erlebt jetzt auf dieser Reise?
Ja, die Menschen haben wirklich Angst. Litauen, wie die anderen baltischen Staaten, ist seit Jahren in einer hybriden Auseinandersetzung sozusagen. Also da wird nicht geschossen, aber die russischen Geheimdienste sind sehr aktiv in Litauen. Auch die belarussischen Stellen versuchen zum Beispiel Menschen, die geflohen sind aus Belarus nach Litauen, abzuschöpfen. Das heißt, die zu befragen. Es gibt Cyberangriffe und die sind deutlich. Es gibt auch Fake News Kampagnen. Am Rande war auch die Bundeswehr davon betroffen. Und es gibt wirklich ein Bedrohungsgefühl. Neben dem Wehrdienst, die Wehrpflicht, die eben ausgeweitet werden soll, gibt es auch einen Plan, eine Art zivile Verteidigung aufzubauen. Das heißt, mit Leuten, die gar keinen Wehrdienst geleistet haben, aber vielleicht eine Waffe haben. Man versucht, sich zu überlegen, wie Beamte, Regierungsbeamte zum Beispiel, oder der Verwaltung reagieren würden im Fall einer Attacke. Also diese Angst ist wirklich vorhanden. Man hatte so eine Art Nahtoderfahrung Anfang der 90er Jahre. Damals hat sich Litauen für unabhängig erklärt und dann sind russische Panzer oder sowjetische Panzer aufgefahren. Es kam zu Toten. Man hat sozusagen völlig wehrlos versucht, sich zu wehren gegen russische Fallschirmjäger in diesem Falle. Und dieses hat man nicht vergessen. Damals fühlte man sich alleingelassen von der internationalen Gemeinschaft. Und man fühlt vielleicht aus diesem Grunde auch eine sehr, sehr große Solidarität mit der Ukraine. Immer wieder wird man darauf angesprochen, Äußerung der Bundesregierung von Bundestagsabgeordneten. Dann heißt es, nein, so kann man mit Russland nicht umgehen. Wir dürfen da keine Handbreit sozusagen zurückweichen. Wir müssen, auch das hört man sogar, Russland besiegen.
Mhm. Also schlechte Erfahrungen mit Russland in der jüngeren Vergangenheit. Natürlich ist uns allen bewusst, in der zurückliegenden Geschichte der letzten Jahrzehnte ja auch. Nun gilt das ja in gewisser Weise auch für Deutschland, denn nicht nur das Baltikum insgesamt, sondern auch Litauen selber war zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges besetzt von den nationalsozialistischen Truppen, von der Wehrmacht. Es gab dort Kriegsverbrechen und Teile des Völkermords an den Juden Europas sind dort geschehen. Spielt das heute noch eine Rolle oder sieht man diese Vergangenheit ganz anders jetzt in Litauen?
Ich habe viele Menschen gefragt, wie sie denn die deutsche Besatzung empfunden haben. Und ich habe zum Beispiel mit dem ersten Präsidenten Landsbergis gesprochen, der schon über 90 Jahre alt ist, und hat gesagt, naja, das hat dazu geführt, dass ich etwas Deutsch gelernt hatte. Aber die deutsche Besatzung ist, das haben mir alle gesagt, oder war aus deren Sicht jedenfalls nicht vergleichbar mit der russischen oder sowjetischen Besatzung. Das hat mich auch überrascht. 220.000 Juden haben in Litauen gelebt, zunächst während des Zweiten Weltkriegs. 90% sind deportiert und umgebracht worden. Nach dem deutschen Überfall auf Polen sind viele Juden nach Litauen gegangen, das zunächst noch neutral blieb. Und das scheint eher eine Episode zu sein. Dominant ist wirklich die Bedrohung durch den großen Nachbarn, die man lange empfunden hat. Was auch unterschätzt ist, hier in Deutschland aus meiner Sicht, ist der Partisanenkampf, den es gegeben hat, nach dem Anschluss an die Sowjetunion bis 1953 etwa, bis zum Tode Stalins. 50.000 Menschen sind im Zuge dieser Auseinandersetzung noch im ganzen Baltikum ums Leben gekommen. Und das wird vergessen, das gilt als Episode. Deutschland war zu dieser Zeit sehr mit sich selbst beschäftigt natürlich. Und für Litauen ist auch das, auch dieser Freiheitskampf, wie es heißt, eine ganz, ganz wichtige Sache. Einer der Generäle, die damals ums Leben gekommen sind, dessen Statur steht vor dem litauischen Verteidigungsministerium.
Lass uns zum Schluss nochmal sozusagen auf die andere Seite wieder zurückschauen, auf die der Bundeswehr. Denn nicht nur der Verteidigungsminister Boris Pistorius, sondern viele in der Bundeswehr sagen ja, so etwas hatten wir noch nie. Das ist eine Zäsur, das ist eine große Herausforderung. Hast du den Eindruck, Boris Pistorius, die Bundesregierung, die sind in der Lage, diese Herausforderung zu meistern? Denn es ist ja eine Riesenveränderung, wenn tatsächlich, wenn ich mir beispielsweise vorstelle, ganze Familien dann dahin ziehen sollen über mehrere Jahre mit ihren Kindern, die dort zur Schule gehen müssen. Da ist ja auch einiges an Infrastruktur nötig. Was gibt es da im Moment? Wie ist da der Stand der Vorbereitung?
Also ein erstes Vorkommando wird Anfang April eintreffen. Das wird zu einem Stab aufwachsen. Ende des Jahres 100 Soldatinnen und Soldaten, die das vorbereiten. Und auf der litauischen Seite, ich habe dort mit dem politischen Direktor im Verteidigungsministerium gesprochen, ist man pragmatisch, man packt an, man will die Leute dahin bringen. Aber klar ist auch, je besser die Wohnungen sind, die Kindergärten, die Schulen, desto leichter wird es für den Bundesverteidigungsminister sein, Soldatinnen und Soldaten dorthin zu bekommen. Was wir im Moment erleben, ist ein bisschen ein Hin und Her, Gezerre zwischen Vilnius und Berlin. Es gibt den großen Vorteil, das haben ja alle gesagt, die jetzt mit litauischen Soldaten, Offizieren da zu tun hatten. Die sind völlig pragmatisch, die packen an, die machen, die reden nicht. Aber da stellt sich zum Beispiel die Frage, Brandschutzbestimmungen in Litauen.
Hätte ich jetzt nicht dran gedacht.
Genau, entsprechen die deutschen Brandschutzbestimmungen und reicht das für die Bundeswehr? Ja, in Berlin sind da mehrere Ministerien beteiligt, in Litauen sind mehrere Ministerien beteiligt. Es wird ein langer Weg werden und ich glaube, das ist wirklich neu für die Bundeswehr, ist etwas, was wir vielleicht noch kennen aus Deutschland von amerikanischen, britischen, französischen Soldaten, die hier waren, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Das ist eine andere Situation, ist nicht vergleichbar mit Kriseneinsätzen oder Abordnungen einzelner Offiziere und Soldatinnen und Soldaten in der Vergangenheit, in den USA, in Frankreich und so weiter.
Glaubst du, dass das bis 2027 gelingen wird oder könnte es sein, dass in all diesen Verhandlungen über Infrastruktur, über Kosten, wie sie aufgeteilt werden zwischen Deutschland und Litauen, dass es da doch noch den einen oder anderen Moment gibt, der die Sache möglicherweise noch ein bisschen verzögert?
Naja, vielleicht wird es noch Verhandlungskrisen geben, das denke ich schon. Es gab auch einen Brief, der bekannt geworden ist, des Heeresinspekteurs an den Generalinspekteur, der gesagt hat, das deutsche Heer werde durch diesen Schritt stark geschwächt, vielleicht zu stark, das reiche einfach nicht mehr. Auch zwischen den Waffengattungen in Deutschland wird es dann noch Verteilungskämpfe geben, auch gerade mit Blick darauf. Und eines ist, glaube ich, noch nicht so richtig im Blick. Ich habe vom hybriden Krieg gesprochen. Cyberangriffe auf die Bundeswehr, Fake News, die in Richtung gehen, Grabschändungen, Nazi-Aktivitäten, sonst was, ja. Die Anstrengungen der Abwehrdienste, die da mit hin müssen, ja. Das schlägt sich derzeit nicht nieder. Da diskutiert man über Wohnungen. Aber dieser Informationskrieg, der wird die Bundeswehr aber noch vor einige Herausforderungen stellen. Da bin ich mir ganz sicher. Und natürlich werden diese Aufwendungen nicht von vornherein auf dem Zettel gestanden haben und lassen sich auch so nicht einschätzen.
Gerwald, danke für den Besuch hier im Podcaststudio. Danke dir.
Gerne.
Und das war der Tag für diesen 20. März 2024. Das Team dieser Episode, Justina Bronska und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.